Morgen.
Guten Morgen. Ach, jetzt ich sehe gerade, ich habe Männerschnupfen und habe meinen Tee in der Küche vergessen. Aber gut, Leben ist kein Ponyhof.
Kannst du noch eben schnell laufen? Ich warte hier auf dich.
Ich werde es überleben. Ich werde es überleben.
Ach so. Ja, aber dafür, dass du Männerschnupfen hast, siehst du aber eigentlich ganz okay aus.
Ja, das die Visagistin für diese Sendung hat wieder alles gegeben.
Du meinst Glühwein hilft.
Oder so.
Ja, okay. Wie geht's dir sonst so? Also abgesehen von Männerschnupfen?
Ja. Alles gut soweit. Und genau, das war ja schöne Folge letztes Mal mit dem Thomas. Mhm. Und ich glaube, so lange haben selbst wir es in 74 Folgen vorher nicht geschafft, am Ende noch weiter zu quatschen quasi. Ja. Ne? Also wären wir noch irgendwie 90 Minuten und dann musste ich aber dringend los mein Auto wegbringen. Ja. Und war sehr schön.
Auf jeden total. Fall. Ja. Ja, Thomas, nochmal vielen lieben Dank, falls du zuhörst. Es war wirklich ein ganz tolles, spannendes Gespräch. Fand's auch total klasse. Wenngleich die Situation, dass wir zwei Leute gegenüber saßen, die quasi im Raum, das fand ich schon irgendwie ein bisschen weird. Aber gut, das ist dann auch mal so. Genau.
Aber auch bei den technischen Sachen, die ich hier umstellen musste, da merkt man, wie eingefahren man dann doch ist, wenn man überlegt, dass wir das ja jetzt doch schon eine gewisse Zeit so machen, so, ja. Ne? Ja. Und sich da natürlich so einiges rauskristallisiert hat mit der Zeit so.
Ja, auch etabliert einfach, ne? Ja. Also ich meine, ich gehe ja gerade durch den Schmerz. Ich habe ja im Moment wahrscheinlich beißt jetzt gleich der ein oder andere Zuhörer ins Lenkrad oder knickt um beim Joggen, wenn ich jetzt sage, dass ich ja eigentlich vier richtig gute Kameras habe, aber das Problem habe, dass wir machen das hier als Videopodcast, dass ich quasi die Kamera, in die ich jetzt reingucke, die muss ich jedes Mal für den Podcast da wieder aufbauen und dafür muss ich hinter den Schreibtisch klettern und das ist ungefähr, ne, jeder, der mal hinter einen Schreibtisch geklettert ist, weiß ungefähr, was das für ein Pain ist, ja, so das zu machen.
Du hast auch ein, zwei Kabel da verlegt.
Bitte?
Du hast ja auch ein, zwei Kabel hinter deinem Schreibtisch.
Genau. So, und jetzt bin ich irgendwie kurz davor, für den Podcast noch eine weitere Kamera quasi zu kaufen, dass das einfach wirklich fest installiert ist. Dazu muss ich sagen, ich nehme hier nicht nur an diesem Arbeitsplatz die Podcasts auf, sondern auch die ganzen Feedback-Videos für meine Schüler und Schülerinnen. Das passiert meistens halt auch hier an diesem Platz. Und manchmal so kleine Input-Videos, die jetzt quasi kein Schlagzeug an sich bemühen. Also es, ne, wäre schon sinnig, das zu tun. Vor allem, weil das halt jedes Mal 10 Minuten dauert und jedes Mal immer so kurz davor ist, dass ich irgendwo ein Kabel rausreiße. Also aus Versehen, weil ich drauf trete und das ist halt echt painful. Aber es ist natürlich trotzdem bescheuert, irgendwie dann so eine gute Kamera sozusagen hier dann dahin zu stellen. Irgendwie weiß ich noch nicht. Kein Plan.
Ja, gucken wir mal. Wir haben ja auch gerade erst unser Tool quasi geupgradet, mit dem wir hier aufnehmen. Das kann ja jetzt quasi so die Shownotes mit KI aufschreiben und ich packe jetzt immer in die Shownotes auch. Da sind dann so Zeitstempel. Das ist zwar teilweise ein bisschen willkürlich zusammengefasst, weil da kann ich nicht alles noch überarbeiten. Aber da kann man, wenn man nochmal was sucht, auch ganz cool reinspringen. Und ich habe vorhin das letzte Update für mein iPhone gemacht und habe gesehen, dass du jetzt bei Apple Podcasts kannst du dir auch jetzt komplett den Text quasi, während du den Podcast hörst, entweder anzeigen lassen oder nachher eine komplette Transkription anzeigen lassen. Was ich cool finde, weil wenn ich selber Podcasts höre, dann hat man so eine Sache, die man sucht, so weißt du. Und wenn du die im Audio suchst, dann bist du ja blind unterwegs quasi. Ne? Und wenn du dir das dann nachher nochmal eben quasi als Text zeigen lassen kannst, dann verfolgst du so ein bisschen, wo geht das Gespräch hin, jetzt muss es gleich kommen. Das finde ich schon cool. Also genau, wie gesagt, das, was wir da aus unserem Tool haben, da seht ihr, habt ihr vielleicht schon gesehen bei den Shownotes, die sind jetzt ein bisschen ausführlicher geworden unten drunter. Genau, ich habe auch letztes Mal ich habe sehr vielfältige Schreibweisen des Namen Duzu bekommen von der KI.
Überwiegend Französisch, würde ich beinahe sagen, oder?
Ja, genau. Und habe auch versucht, die alle zu verbessern. Der Thomas hat mich dann noch auf ein, zwei hingewiesen, die ich übersehen hatte. Und,
geil. Genau, aber ich hatte ja irgendwann mal Feature-Request, kein Spaß, bei WhatsApp reingeschickt. Damals konnte man das noch machen, das ist so 4-5 Jahre her, da hatten die gerade dieses Voice-Messaging als neues Dings und ich hatte eine Sängerin in der Band, die quasi im Grunde genommen immer so eine Art Podcast-Länge in einer Sprachnachricht hatte, oft so komplett ohne Inhalt und oder aber auch, also das war wirklich ein, das muss ich mal einmal zum Besten geben, das war, also da bin ich wirklich ausgerastet und zu Recht, wie ich finde. Da schickt sie auf dem Weg zum Gig, schickt sie eine 8,5-minütige Sprachnachricht. Was an sich finde ich schon irgendwie, das sollte mal auf die Liste der Dingenskonvention irgendwie, ja, ne? Also das sollte sowieso schon limitiert werden, meine Meinung. Aber okay, sei es um 8,5 Minuten Sprachnachricht auf dem Weg zum Gig. Und dann war das immer eine Person, die hatte halt immer noch eine Setliste rumgedingst. Und dann diskutiert sie da quasi im inneren Monolog, während sie Auto fährt. Dann hörst du immer so, also hörst halt das Auto so, hey Leute, hier ist, ja, also ihr hört schon, ich sitze gerade im Auto und ja, ich weiß, ich stehe auch gar nicht auf meine Sprachnachrichten, ne? Und das ist schon so 2 Minuten Intro und denkst, oh Gott, sowas will sie denn jetzt? Und dann diskutiert sie quasi im inneren Monolog über eine Songreihenfolge, weil sie sich da irgendwie umziehen wollen würde für den Song und bla. Und dann bist du irgendwann so, was ist denn jetzt die Information? Was willst du denn? Und dann sagt sie wirklich in Minute 8,25, ach, ich merke gerade, das ist ja der Gig für morgen. Ignoriert die Sprachnachricht einfach.
Ja, ich habe auch so 1, 2, 3 Leute in meinem Umfeld, die sehr gerne sehr lange Sprachnachrichten schicken, die ich sowieso ja, nur auf mindestens doppelter Geschwindigkeit abhöre.
Ja, und du guckst mich an, ich weiß.
Nee, überhaupt nicht. Deine Sprachnachrichten, die höre ich alle in einfacher Geschwindigkeit. Aber gibt so 1, 2 Leute und das Schöne ist, wenn man die dann mal im echten Leben trifft, so dann denkt ja, man immer so, ach so, hörst du dich an, wenn du normal Geschwindigkeit sprichst.
Und, aber pass auf, und da habe ich als WhatsApp Feature Request gemacht, könnt ihr nicht irgendwann mal, und da gab es AI ja auch schon, also unter der Haube, boah, wie geil wäre das, wenn du jetzt so eine Sprachnachricht kriegst, die über 2 Minuten geht, diese Main Takeaways in Stichpunkten, dann runter zusammengefasst, wenn du auf den Button drückst. Also ich wette, das kommt doch im Laufe des Jahres in WhatsApp rein, oder? Ohne Witz.
Er sollte.
Ja,
und auf jeden Fall.
Stell dir das mal in einem Bandchat vor, so 3 Sprachnachrichten, und dann macht WhatsApp so eine Linie, Zusammenfassung. Ja? Ja, und dann so, bitte 15 Uhr vor Ort sein.
Genau, Essen um 6.
Essen um 6, Dresscode schwarz. So, yeah, 20 Minuten Lebenszeit geschafft. Danke mir später, Mark Zuckerberg. Genau. Okay, wir driften ein wenig, aber es ist...
Ja, aber da war ja diese Woche auch was. Ich dachte ja, mein Facebook wäre gehackt worden. Und nachdem ich letztens in einem anderen Podcast noch sowas Doofes gehört hatte, wo sie auch einem den Podcast, also quasi das Facebook gehackt hatten und dann da Werbeanzeigen geschaltet haben auf seine Kosten und so, war ich so leicht alarmiert und hab dir dann geschrieben, sag mal, kannst du mal gucken, ob bei mir komische Werbeanzeigen auf dem Profil sind oder irgendwelche anstößigen Bildchen? Und du meintest dann nur so, ich kann mich auch nicht einloggen.
Ja, und da, so, pass auf, warte. Da dachte ich aber, ach du Scheiße, weil wir haben ja nun mal viel Kommunikation miteinander. Da dachte ich echt erst für 2 Minuten, für so eine Minute, als du geschrieben hast, oh Gott, ich jetzt auch, weil das ist ja häufig so. Ne? Ja. Und dann habe ich aber sofort hier in dingsnetzstörung.de eingegeben, Facebook, und gesehen, ach stopp, da ist irgendwas bei Facebook kaputt. Aber verrückt, wie sich das auch verändert hat. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Facebook-Fan, aber Fakt ist natürlich, dass ein nicht unerheblicher Anteil der geschäftlichen Kommunikation passiert halt auch auf dieser Plattform. Und dementsprechend hat das natürlich eine gewisse Rolle irgendwie. Ne? Ich dachte auch sofort, oh nein, bitte nicht diese Woche. Also ich möchte niemals gehackt sein, aber diese Woche auch wirklich gar nicht. Aber gut, alles gut.
Habe ich auf jeden Fall noch ein lustiges Meme dann gestern gesehen, wo Zuckerberg irgendwie da steht und so erhobener Zeigefinger. Und wenn ihr euch jetzt nicht endlich benehmt, schalte ich wieder ab. So.
da gab's letztes Jahr auch so ein lustiges Meme zu Microsoft. Da heißt ja diese, also der Word, Excel, Gedöns, alles online. Das heißt ja Office 365. 60, ne? Und ist super und so. Und dann war das ein Tag, wirklich an die ein Tag Server Downtime, und dann kamen die ganzen Memes, Office 364 irgendwie. Ja. Das war auch, da stand aber quasi auch das Internet still, ne? Weil natürlich das ja quasi fast in jeder Institution genutzt wird, Microsoft, ne?
Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, lustig war noch, dass ich wir waren dann mit der Aufnahme mit dem Thomas durch. Das heißt, die Folge war noch gar nicht online, und dann mittags rief schon der erste Kollege, der irgendwie eine Musikschule im Sauerland hat, an. Gar nicht, keine Ahnung, ob das Telepathie war. Der sagte dann auf jeden Fall, ich habe hier mal ein paar Fragen zu Dusu. Und dabei war die Sendung noch gar nicht raus. Ich so, was ist denn jetzt kaputt, ne? Und dann, also das hatte ich damals immer mal, so sind wir ja auch aufeinander gestoßen, haben wir ja erzählt, ne, weil ich da relativ offensiv irgendwie geteilt habe, welche Entdeckungen ich da so gemacht habe und was den Kollegen vielleicht auch das Leben einfacher machen kann. Ich habe dann mal so eine Zeit lang noch so eine Zuspieler-Software benutzt, wo ich irgendwie die Bildsignale und irgendwelche Sachen hinterlegen konnte und so. Manycam hieß das, das nutze ich jetzt aber schon lange nicht mehr. Aber das führte dann noch dazu, ich glaube, die sitzen in Kanada, dass die irgendwann gesagt haben, hier, du hast da so ein Video gemacht auf Deutsch, kannst du das für uns nochmal auf Englisch machen irgendwie? Wir würden das gerne in Auftrag geben bei dir und so, ne? Ja. Also das waren echt verrückte Zeiten und seitdem kommen immer gerne Rückfragen zu Dusu und im Prinzip beantworte ich die auch immer gerne und der Thomas hat aber jetzt nochmal gesagt, du, wenn es zu viel wird, dann einfach support@dusu.com. Ja. Also wer da noch konkrete Fragen hat, aber noch schaffe ich es auch, ja, okay. Nebenberuflich Dusu Support zu machen.
Ja, ist klar, ich komme dann auch nochmal auf dich zurück. Ne? Ja, sehr schön, sehr, 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 sehr schön. Was ging sonst so bei dir ab? Also bist du, was hast du, also außer Männerschnupfen?
Ach, Garten. Ich habe noch versucht, den Garten ein bisschen hier fertig zu machen. Genau. Ja, und du bist ja unterwegs gewesen. Ne? Hast mal wieder mit der Bahn irgendwie, hast du einen Run gehabt dieses Mal oder bist du durchgekommen?
Ja, das war, ich habe beides, würde ich sagen. Also, hatte ich wieder Donnerstagabend diesen Schocker. Ich las nur die Schlagzeile. Weselski ist vom Tisch aufgestanden und ich dachte, nein, nicht schon wieder, ne? Am Freitagmorgen, denn 2 Stunden später, so um 20 Uhr rum, gab es irgendwie dann eine Pressemitteilung, dass quasi Informationen dann am Montag geteilt würden und bis dahin quasi erstmal nichts passiert. Und ich so, Gott sei Dank. Aber dann war ja tatsächlich der Streik der öffentlichen Verkehrsmittel, also hier in Dortmund, in der Nahverkehr gestreikt. Genau, und dann habe ich mich von einer sehr guten Freundin quasi zum Bahnhof fahren lassen. Genau, das war auch total verrückt, weil ich das erste Mal bei ihr auf dem Beifahrersitz saß und das ist so total verrückt. Ich glaube, da trete ich ihr nicht zu nahe. Die Sissi hat letztes Jahr einmal quasi alles gemacht, also so im Sinne von Hochzeit, Kind und Führerschein machen und ich glaube, ist 2 Jahre älter als ich oder so. Das war halt immer die Freundin ohne Führerschein. Ja. Und so vor 10 Jahren oder so, ne, war das dann immer so Samstag so ein Running Gag. Dann schreibt sie mir irgendwie so nachts um 3 eine WhatsApp, kommst du gerade zufällig vom Gig nach Hause? So, ich sag, ja, ich bin so in 10 Minuten in Dortmund. Ja, cool, kannst du mich mal hier eben einsammeln und nach Hause fahren? Ja. Und das lief wirklich über ein paar Jahre so. Und genau, und jetzt saß ich das erste Mal bei Sissi auf dem Beifahrersitz. Das war ein komisches Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also so ein bisschen verkehrte Welt. Genau. Nee, dann war Hinweg, war alles cool. Ich habe mir zusammen mit dem Carsten bin ich ja runter nach München. Und da habe ich auf jeden Fall einen neuen Freund und einen Bruder im Geiste kennengelernt. Und auf der Rückfahrt war es so. Also da war alles, Hinfahrt war alles entspannt, keine Verzögerung, einen sehr deutschen Reisegast irgendwie so, der uns da drauf hingewiesen hat, dass wir doch im Ruheabteil sitzen. Der saß zwar irgendwie am Ende des Balkons und Waggons. Genau, und Fortfindungsstörung, es geht los, Teil 2. Genau, und dann kam er quasi durch diesen ganzen Waggon gelaufen und wir hatten nur geflüstert so. Ja, und der Carsten, der hat so eine zen-artige Ausstrahlung und der das dann quasi beruhigt. Aber das wollten wir auf dem Rückweg nicht haben und haben uns dann, obwohl wir erste Klasse-Tickets hatten, haben uns in die zweite Klasse gesetzt. Das war auch total cool. Für 2 Halte und dann kam der nächste Dude und dann so, ey, ihr sitzt auf meinem Platz, was ist hier los? Zugbegleiter! Und wir waren einfach so, ja, wir stehen sofort auf, mach doch keinen Stress, so, ne? Dann sind wir in den Bistrowagen und dann passierte etwas, das muss ich sagen, habe ich so noch nicht erlebt. Also, wir kommen da rein, man sitzt da so ein, ich würde sagen, leicht angeschwipster Dude mit einer Mundharmonika und irgendwie so ein paar Jungs in irgendwelchen Trikots, die ich erst nicht zuordnen konnte. Ich habe hinterher erfahren, es war Eishockey, aber es waren Fans irgendwie. Und dann hatten wir noch, Carsten und ich hatten uns so ein Feierabendbier mitgenommen. So, und da war noch so ein bisschen drin, haben uns hingesetzt, dann kam da der Zugbegleiter und Carsten und ich, dürfen wir das hier noch ausdrücken? Ja, aber nur, wenn hier gleich auch noch eins nimmt. Ja, ist kein Problem, wir haben eine lange, lange Fahrt vor uns. Genau, und dann spielt der Dude da irgendwie ganz schrecklich Mundharmonika und es war schön laut, es war wie in der Kneipe, muss ich dir vorstellen, wie ein Bistrowagen.
Ja, klar.
Und dann hatten wir so einen netten Zugbegleiter und dann kam der Zugbegleiter und hat uns die ersten beiden Bier geschenkt, weil es so laut ist im Bistrowagen. So, pass auf. Und dann ist so, ja cool. Und Carsten und ich haben halt, wir haben uns da total gefunden und hatten total tolle Gespräche irgendwie über das ganze Wochenende und dann halt auf der Rückfahrt verstanden hast. Und dann irgendwann hatte der Zugbegleiter Schichtwechsel. Wir waren dann so traurig, weil der so cool drauf war. Also im Grunde genommen wie ein Kellner. Und der Dude, der danach kam, der war noch viel besser.
Ich gebe euch erstmal zwei Bier, hier ist so laut.
Und dann muss ich mir vorstellen, irgendwann steigt der Dude mit der Mundharmonika aus und dann so leichte Erleichterung macht sich breit. Und dann die Eishockey-Dudes fangen dann an, irgendwie, sie hatten so eine Bluetooth-Box und dann machen die irgendwie so Panflötenmusik da an. Also es war wirklich so komplett skurril. Dann gab es irgendwann eine Durchsage, dass der Zug umgeleitet werden muss wegen Personenschaden. Ich hatte dann so einen kurzen Déjà-vu-Moment und dachte, okay, super. Wir hatten dann aber nur eine Stunde Verzögerung. Aber wir haben halt dann, weißt du, so, ja, wenn wir alle, dann ist ja auch trocken, dann ein neues. Wir haben halt die ganze Zeit miteinander gequatscht irgendwie, ne? Genau, und dann irgendwann war dann Dortmund da. Und der Zugbegleiter kam zwischendurch, ne, sagt so, und was macht ihr hier so und wie sieht's aus, ne, so Smalltalk-mäßig voll lustig. Genau, dann steig ich in Dortmund aus, war kalt, war nachts um, war 1.30 Uhr oder so, 2 Uhr. Und dann dachte ich, oh, ich habe jetzt schon länger nicht mehr so viele Biere getrunken. Ich war jetzt nicht sturzbetrunken, aber sagen wir mal auf jeden Fall ein bisschen angeschwipst so, ne? Und es war total hilarious. Die Rückfahrt war total hilarious. Also Carsten, falls du heute zuhörst, danke für die beste Zugfahrt, die ich jemals hatte. Also das war echt, das Problem ist, das kannst du fast gar nicht so wiedergeben irgendwie. Ich wette, wenn ich Carsten nächste Woche im Online-Call sehe und mal so im Hintergrund Panflötenmusik anmacht, zuckt der zusammen. Ich werde das mal ausprobieren.
Ja, hier in Essen immer ein Bekannter, den kannte ich über einen Kumpel, die haben zusammen in der Band gespielt und der hat aber auch mal ganz viel so Straßenmusik gemacht, macht er glaube ich auch immer noch weltweit und in Europa, der hat so ein Zelt oben auf dem Autodach im Prinzip und der stand hier immer auf dem Weihnachtsmarkt und hatte immer so ein riesiges Schild irgendwie, was total geil war und ich glaube, er hat immer am meisten verdient auf dem ganzen Weihnachtsmarkt, da stehen ja alle 3 Meter dann irgendwelche Panflötengruppen und so er hatte aber immer so ein riesiges Schild irgendwie, da stand immer drauf irgendwie keine Flöten, keine Federn, kein Playback. Und dann hat er da immer schön gerockt und das, genau, ja.
Ja, es war wirklich hilarious. Und die Dudes da, die Eishockey-Dudes, die waren halt auch betrunken. Also die mit der Panflötenmusik. Aber die waren so, wenn man halt so ist wie ich, ja, oder wie der Carsten, dann war das eigentlich nur lustig. Also die waren halt laut und bollerig, die waren aber jetzt nicht bösartig oder dass irgendwie man die waren einfach nur, die hatten halt ein tolles Spiel gesehen und waren halt ja betrunken und es war aber total lustig irgendwie, also es war ja, wir haben im Grunde genommen irgendwie da 8 Stunden in der Kneipe gesessen, so aber rauchfrei, ne, so das war Wochenende, anyway, so war das.
Ja, sehr schön.
Okay.
Ach ja, das nächste Bierchen trinken wir dann zusammen bei der Jam Night am 19.04., um jetzt schon eine Überleitung zu machen.
Genau. Bist du jetzt schon in Quarantäne eigentlich?
Oder? Ja, ich gehe schon nur noch in den Garten, habe ich ja gesagt. Und schon nicht mehr unter Menschen. Hat mit der Männerschnupfen hat nicht ganz geklappt, aber ja, okay. Genau, wird bis zum 19.04. Schon klappen, genau. Und genau, das heißt, wir machen unsere nächste Jam Night und wie bei der letzten Jam Night auch, die ja etwas anders gelaufen ist aus Gründen wie geplant, machen wir auch wieder eine Folge Live-Podcast. Und genau, jetzt ist unsere Frage an euch, an dich. Genau, hast du den perfekten Themenvorschlag, den wir vor Publikum diskutieren sollten? Oder willst du vielleicht sogar vorbeikommen und da irgendwie deine Frage live on air stellen? Was weiß ich, genau.
Und uns, während du die Frage stellst, aber ins Gesicht gucken, um unsere quasi originale, ungebremste Reaktion darauf zu sehen. Ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? Finde ich zumindestens. Genau. Ich habe übrigens, es ist gerade noch in Bewegung, dass wir vielleicht doch auch noch einen Opening Act kriegen. Ah, okay. Ist gerade in Verhandlung, ne? Aber sobald das quasi fix wäre, dann würde ich das auch nochmal bekannt geben. Könnte tatsächlich heute oder morgen fix werden. Aber genau, wir machen wieder ein Jam Night. Entschuldige. 19.04. Genau, mit Podcast-Aufnahme. Und diesmal ist Andreas auch wirklich dabei.
Und ich baue nicht nur auf und gehe wieder. Genau. Genau, Eintritt quasi wie immer frei. Wir hatten ja irgendwie so eine kleine Spendengeschichte, aber dann bitte vormerken lassen, weil wir begrenzte Plätze wieder haben.
Genau, um Anmeldung wird gebeten, ist, glaube ich, der offizielle Terminus, ne?
Ja.
Ja, voll gut.
Ja, und dann war ja, ich weiß gar nicht, war das an dem, war das auf deiner Rückfahrt oder am Tag danach? Auf jeden Fall hatte ich so leicht amüsiert bei Facebook eine aktuelle Studie gepostet, die da durch die Medien ging, nämlich, dass Live-Musik emotional mehr berührt, als wenn du Musik aus der Konserve hörst. Und dann habe ich so ein bisschen ketzerisch gesagt, oh Wunder, dieses Ergebnis hätte ich euch auch vorher verraten können, ohne Studie. Und dann hast du aber sofort gesagt, ja, komm, das ist doch eine Podcast-Folge, aber wert im Prinzip vom Grundthema her.
Ja, ich fand das so ein bisschen, ohne dass ich ja jetzt irgendwie von Karren treten will, fand das so ein bisschen insgesamt die Reaktion meiner Musiker-Bubble auf Facebook, fand ich so ein bisschen, by the way, herzlich willkommen bei Hauptsache Grooved, der Podcast für Bassisten, Schlagzeuger und sonstige musikalische Minderheiten. Schön, dass ihr am Start seid. Ich fand so ein bisschen diese Reaktion, alle haben quasi so reagiert wie du, oh Wunder, oh ja. Und dann so, ja, schon, stimmt ja auch, aber sind wir doch froh, dass da überhaupt geforscht wird, dass das dann bekannt gegeben wird und dass sich da ein bisschen was verändert. Und man darf ja immer nicht vergessen, wir selbst sind natürlich so total in unserem Trott, genauso wie wahrscheinlich das auch für Mediziner so ist, wenn eine neue Studie sozusagen veröffentlicht wird und es heißt, hey, man wird garantiert länger leben, wenn man sich nicht mit einem Hammer auf den Kopf haut. So, und dann sagen die Mediziner auch so, ja, so, ne? Genau, ja, natürlich ist uns das klar, aber das ist natürlich, man muss ja immer so gucken, es gibt ja auch unterschiedliche Schichten in der Gesellschaft, denen das vielleicht gar nicht so klar ist. Und deswegen dachte ich, wäre das vielleicht hier ein ganz guter Ort, um das mal ein bisschen auszubreiten und um vielleicht auch mal so ein bisschen ja zu berichten, was uns da so bewegt und was, ja, wie wir da so drüber denken und so weiter und so fort. Ne?
Das ja, und es ist, glaube ich, auch, wie du schon sagst, ne, es ist eigentlich so banal. Also die haben da halt, ich glaube, die haben das erstmal mit einem relativ kleinen Personenkreis gemacht, haben da Pianisten in einem Raum was live spielen lassen und haben dann verglichen, wie sind da Hirnströme in bestimmten Regionen im Vergleich zu, wenn das aus der Konserve kommt. Und dann war Ergebnis irgendwie bei Live-Musik bekommen der Pianist oder eine Band halt Rückkopplung vom Publikum und das befeuert halt den Musiker und das befeuert wieder das Publikum und so ist das halt so eine Feedback-Schleife, die sich halt komplett positiv bestärkt. Und das wollen die jetzt auch noch mal in einer größeren Studie machen. Und ich sag mal, als Musiker kennst du das natürlich aus dieser Position auf der Bühne, dass auf der einen Seite natürlich, wenn bei der Band alles gut läuft, also wenn es einfach mal groovt, so richtig an so einem Abend, dass da halt so Glücksgefühle entstehen, die mehr sind als jetzt nur irgendwie so, oh, das ist richtig, toll, können wir uns alle auf die Schulter klopfen. Und natürlich aber auch in diesem Zusammenspiel mit dem Publikum da manchmal so magische Sachen passieren, wo man auch manchmal gar nicht weiß, woran es liegt, ne, dass er halt irgendwie mehrere Abende hintereinander das gleiche Ding spielst und ein Abend ist magisch und der andere ist Durchschnitt, so, ne? Mhm. Genau, und genau, ja, dieses, verstehe ich natürlich, ne, aber lustig ist es trotzdem, weil für jeden, der regelmäßig auf Konzerte geht oder Live-Musik-Fan ist, steht es außer Frage, dass Musik live Erlebnisse halt hochwertiger quasi und nachhaltiger, was weiß ich, sind, als wenn du das einfach aus der Konserve hörst.
Ja, natürlich ist das so und es ist ja auch total verständlich, weil wenn du einen Kopfhörer auf hast oder durch eine Musikanlage Musik hörst, ja, dann kannst du bei einer Musikanlage ja schon auch laut machen. Also du sprichst ja einfach viel mehr Sinne erstmal an, ne? Ja. Also so. Also mit Sinne meine ich, wenn du Kopfhörer hast, hast du ja erstmal wirklich nur Audio. So, nur hören. So. Ja. Wenn du über eine Anlage hörst, dann kannst du, wenn du sie laut genug machst, natürlich auch fühlen. Ja, wenn so, und das macht schon einen riesen Unterschied, ja, ne? So dieses wohlige Gefühl, wenn es losgeht und die Bassdrum kickt rein und du kriegst so den ersten Tritt in die Magengrube, so, weißt du, so dieses boah, so. Aber dann ist ja auch noch Riechen und Menschen und Interaktion, das, was worauf die Studie vor allem abgehoben hat, ne? Und das kannst du ja natürlich nicht im stillen Kämmerlein reproduzieren. Und auch die Interaktion zwischen Publikum und Musiker hast du ja nicht, wenn du eine Aufnahme abspielst. Das ist ja schon ein riesiger Unterschied. Und das ist ja auch, das ist immer so meine persönliche Theorie, der Grund, warum uns Musik so quasi packt, wenn es passiert ist, weil es so flüchtig ist. Also wenn wir jetzt nicht über eine Aufnahme reden, sondern eben über dargebotene Musik, ist sie ja in dem Moment, wo sie da ist, ist sie auch wieder weg. Das ist ja Kunst in der Zeit. Und ich glaube, das irgendwie, das macht so unterbewusst eine Art von Dringlichkeit, dass wenn man in dem Moment ist und gerade nicht das Smartphone in die Hand nimmt, um es zu filmen, so, ja, sondern wenn man wirklich da am Start ist, dann bist du ja Teil einer Sache, die da gerade passiert und die, und wo eine Art von Interaktion stattfindet. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie sowas, wo unser Unterbewusstsein einfach, wo alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden und so. Und ja, es ist.
Genau, so, und das es ist ja auch historisch so, dass das mit der Konserve ja noch eine relativ neue Entwicklung ist, ne? Und dass es natürlich für viele, viele Generationen so war, dass Musik eine Sache live mit mehreren, meistens Personen als ein Gruppenerlebnis ist und dann oft auch verknüpft mit irgendwelchen wichtigen gesamtgesellschaftlichen Geschichten, ne? Also weiß ich nicht, müssen wir jetzt nicht bis in die Steinzeit zurückgehen, ne? Aber ist schon so, dass das natürlich irgendwie so eine gruppendynamische Sache ist und dass das quasi bei einem Konzert ja auch so ein bisschen wiedererweckt wird. Wo ich dann im Nachhinein so gedacht habe, Viktor Wooten zitiere ich immer mal gerne, weil der Mann einfach mit jedem Satz immer Weisheit um sich schmeißt. Und da ist mir jetzt nochmal diese Woche was über den Weg gelaufen, wo ich so gedacht habe, ja, das ist ja genau das, was ich immer sag, weil ich habe ganz oft so, dass meine Frau oder meine Kinder dann begeistert kommen und mir zeigen wollen, irgendein tolles Lied oder so. Und mir das aber über einen Handy-Lautsprecher vorspielen wollen. Und ich dann immer sage, nee, ich will das so nicht hören. Denn wenn das toll ist, dann lass uns das irgendwo hier, lass uns wenigstens das Handy an die Anlage schließen oder was weiß ich, ne? Oder lass mich das eben auf dem Computer wenigstens anmachen, dass wir da vernünftige Boxen dran haben. Und so, die verstehen mich dann aber manchmal nicht so. Ja, aber das ist doch jetzt, komm, lass, hör dir das so an. Und dann sage ich immer, ja, das ist jetzt, als wenn ich mir ein Bild angucken soll und ich setze mir absichtlich eine Brille auf, durch die ich nichts sehen kann oder mach das Licht aus oder so, weil da kommt ja nichts mehr an quasi von der Musik. Also nur noch ein sehr kleiner Bruchteil. Und da habe ich diese Woche was Grandioses von Viktor Wooten nochmal gehört, der hat das mit Inch, also mit der Maßeinheit beschrieben. Ich habe das mal versucht in Zahlen zu übersetzen, die für uns dann irgendwie verständlich sind. Und der sagt halt so im Vergleich, wie die Kids heutzutage Musik wahrnehmen und wie die lernen und damit groß werden, nämlich, okay, Musik ist das, was aus so einem Handy-Lautsprecher eventuell kommt, ne? Und das ist der Normalfall. Und der hat dann mal gesagt, okay, wenn für uns irgendwie so, die das kennen mit der Live-Musik, wenn Live-Musik jetzt mal 50 Punkte sind auf der Skala, also 50 Erfahrungspunkte, wenn ich Live-Musik höre, weil da die Bässe wummern, die fühle ich. Ich habe das Visuelle, ich habe die Interaktion mit Menschen im Publikum, ich habe die Interaktion Band-Publikum, ne, all diese Sachen. Dann hat er so gesagt, okay, wenn ich dann eine Schallplatte gehört habe früher, als er jung war, dann waren das noch 30 auf dieser Skala, also fast nur noch die Hälfte, sage ich mal, von den 50. Und da war es aber immer noch so, dass wenn du dir eine Platte leisten konntest und deine Crew hat quasi erfahren, hey, der hat sich die neue Platte von gekauft, dann war das auch sofort ein Gruppenerlebnis. Da hat man sich getroffen und man hat dann auch ja nicht irgendwie durch irgendwelche Songs geskippt oder Einzelsongs gehört, sondern man hat diese Platte angemacht, ne, hat die von vorne bis hinten quasi gehört, ne, es gab für jede Seite, für die A- und für die B-Seite der Platte einen Spannungsbogen. So eine Platte hat ja auch einen höheren Dynamikumfang, zum Beispiel als alles, was dann danach kam an ich sag mal Tonträgern und auch so vom Frequenzspektrum, da will ich jetzt nicht zu physikalisch werden und so, da habe ich letztens noch was Neues gelernt, da sagte mir ein Schüler, er hätte bei besonderen Platten immer auf so Platten gespart, die irgendwie direkt vom Negativ genommen wurden, da konnte man tiefere Rillen machen, dann war die Dynamik noch krasser, also das Hörerlebnis so, ne? Naja, auf jeden Fall, wenn also Vinyl von den ursprünglichen 50 Punkten Live-Musik noch 30 sind, dann sind die CD, weil da weniger Frequenzen, was weiß ich, sind vielleicht noch 20%. Wenn man dann überlegt, wie viel Prozent davon noch in so einer MP3 drinstecken, dann sind das nur noch ein Zehntel davon, also dann sind wir bei 2 Punkten, ne, von den ursprünglichen 50 Punkten, die es mal live quasi gewesen wäre. Und wenn man das dann noch durch Laptop-Speaker, Handy-Speaker, was weiß ich, hört, also durch irgendwas, wo nicht mehr alle Frequenzen weitergegeben werden, dann bist du irgendwie bei 1, also bei einem Punkt von 50, ne? Und wenn man sich dann die aktuelle Musik noch anguckt, die Kids teilweise dann so hören, dann ist halt alles quantisiert. Das heißt, da fehlen rhythmische Nuancen, also du kriegst nicht mehr die volle Rhythmik eventuell ab, ne? Das Gleiche hat Viktor Wooten dann auch bei Pitch Corrected gesagt. Also perfekt muss ja nicht immer besser sein, so, ne? Also du kriegst nicht mehr alle Tonhöhen quasi, die Welt zu bieten anzubieten hätte. Und es ist alles nicht immer, aber vieles ist heutzutage totkomprimiert. Das heißt, du kriegst auch nicht mehr alle Lautstärkeunterschiede oder überhaupt verschiedene Lautstärken, so, ne? Manchmal, wenn man so einen Song dann aufmacht und du siehst die Wellenform, dann ist das von hinten bis vorne halt eine Wurst, so, ne? Ich meine, das kann bei einer Metal-Nummer, ist das vielleicht, muss das manchmal vielleicht so sein, ne? Aber interessant fand ich eben diesen, als ich das dann gehört habe, nochmal, wie Victor das so erzählt hat, auch in irgendeinem Podcast, habe ich nochmal so gedacht, ja krass, aber er hat recht, ne? Weil er dann so sagte, für unsere Kids heutzutage, und ich sehe das ja bei meinen Jungs, ist das der Normalzustand. Die denken halt, Musik ist das, was dann vielleicht aus dem Handy-Lautsprecher kommt, ne? Und das ist ja doch sehr weit weg von dem Live-Erlebnis und egal, welche Punktzahl man da jetzt vergibt, da kann man natürlich drüber streiten. Da hat er natürlich auch so aus der Luft gegriffen, während er das erzählt hat. Aber den Denkprozess finde ich total krass und deswegen ist so eine Studio, die da nochmal drauf aufmerksam macht, bestimmt immer sehr richtig und wichtig.
Absolut. Wobei ich eine Kleinigkeit, du hast ja gesagt, die Zahlen sind schon ein bisschen gegriffen, sagen würde, natürlich haben sich die Komprimierungsverfahren, also was jetzt die Formate von digital abspielbarer Musik angeht, ganz, ganz krass verändert und sogar MP3 hat sich ganz, ganz, ganz krass verändert und es gibt ja auch verlustfreie Formate und man darf auch nicht vergessen, eine Schallplatte ist bestimmt irgendwann mal total super, unterliegt aber einer sogenannten mechanischen Abnutzung.
Auch das,
und
ja.
Das hast du natürlich im Digitalen nicht. Also deswegen so quasi so diesen Bruch zwischen analog und digital, da habe ich halt einen anderen Schmerz mit. Und der Schmerz ist, wie cool war das? Also, und das ist ja schon nach meiner Zeit, ne? Ich bin da kein Zeitzeuge mehr, ne? Ich kenne das nur quasi vom Hörensagen mit der Schallplatte, aber die Vorstellung, dass du so ein schönes Cover hast und Platz, da quasi Kunst zu machen. Das gab es ja in CDs dann auch nochmal ein bisschen kleiner und so weiter und so fort. Aber der Trend ist ja auch mittlerweile so, dass das wieder zurückkommt und dass, ich sag jetzt mal, dass du bei allen Bands, große wie kleine, im Grunde genommen ein größeres Fanpaket erwerben kannst, wenn sie ein neues Album veröffentlichen und dann beim großen Fanpaket ist halt auch ein richtig cooles designtes Booklet mit Stories und wie ist das entstanden und so weiter. Das ist dann halt schon am Start, aber das ist dann halt jetzt, das hat sich einfach verändert. Das ist dann jetzt wirklich für die Fans und für die Enthusiasten, ja, die das wollen. Das kriegt man schon heute und dann muss man auch sagen, in noch coolerer Qualität und alles wird mitgefilmt und das ist schon auch toll, ne? Also ist nicht alles doof, aber natürlich hat wie immer Victor Wooten da mehr als einen Punkt und ich möchte das alles, was du gerade quasi rezitiert hast, auf jeden Fall unterstreichen und ich möchte auch gerne direkt ergänzen mit einem ganz greifbaren Beispiel aus dem Schlagzeugunterricht. Und zwar habe ich das ja, anders als du, ist es bei mir ja so, dass ich durchaus auch noch mit Kindern und Teenagern hier im Unterricht zu tun habe, die ja schon so, ich sage das jetzt mal, Spotify sozialisiert sind und ich hatte wirklich mal einen Schüler, der dachte, Spotify wäre eine Band, ne? Also kein Spaß jetzt so und dann dachte ich so, boah Gott, da muss man jetzt doch mal ein bisschen, da muss man doch mal ein bisschen ran, das kann doch so nicht sein. Und was ich immer ganz gerne mache, um so eine Schnittstelle zu schaffen, für, also gerade bei jungen Kindern, die noch nicht so empathisch dafür sind, weil sie das halt nur so kennen. Ich nehme mir ganz gerne mal das Continuum-Album von John Mayer, weil du dann echt das Schlagzeug hörst. Also weißt du, so der Steve Jordan haut auf ein Crashbecken. Das Crashbecken klingt 3-4 Takte lang, klingt das aus. Also so richtig, wirklich so und es ist akustisch nicht so verfremdet, sodass du wirklich wahrnehmen kannst, boah, der haut jetzt auf dieses Becken, das gleiche Becken oder so ein ähnliches Becken, wie ich hier gerade vor mir habe. Und was ich dann mache ist, es gibt wahrscheinlich mehr als ein Live-CD von John Mayer, da nehme ich aber diese Where the Light is Live, Live in LA, diese Doppel-CD, wo ja ganz viele Songs auch von diesem Album gespielt werden. Und dann sage ich so, und jetzt hört ihr mal an. Und so klingt das, wenn er das live macht. Und dann ist das natürlich bei John Mayer so, dass das wie auf Platte ist, aber die spielen ja nicht mit Klick oder so, sondern das ist, der ist halt die Band und er, das ist halt einfach musikalisch irre gut. Und oft ist das so bei Kids, die schon so ein bisschen Musikerfahrung haben, die finden halt irgendeinen Pop-Artist so finden die ganz cool. Und dann sehen die mal irgendwie auf YouTube oder so ein Video von dem, wie er sich live in Anführungsstrichen gibt und stellen fest so, das ist aber nicht so cool. Also so irgendwie klingt das anders, schlechter oder der singt gar nicht echt, der singt nur so Halbplayback-Gedöns und so. Und da finde ich, John Mayer ist immer so ein gutes Beispiel, weil es ist schlagzeugmäßig nicht so komplex. Man kann das sofort erkennen, ne? Also wenn das Crashbacken bei Gravity haut, ne? Das ist schlägt. Das ist unfassbar. Also die erkennen das einfach super. Und da so ein bisschen so ein ganz praktikables Beispiel im Unterricht, wenn ich merke, dass da noch nicht so eine Empathie fürs Instrument da ist, dass sie quasi noch nie bewusst wahrgenommen haben, dass Schlagzeug als echtes Instrument in Musik schon noch vorkommt, so, ne? Genau.
Das ist ein perfektes Beispiel. Ich überlege gerade, ich glaube Sonntag bin ich joggen gewesen und habe so eine Zufallsplaylist da angemacht. Und ich glaube, die zweite Nummer war, wie heißt die, Vultures? Ich weiß nicht, wie spricht man?
Vultures, ja.
Da von der Live-Platte, von der Try, da fängt das Steve Jordan und der fängt alleine den Song an, ne? Ja. Ey, ich krieg da Gänsehaut, ne? Das ist so gut. Und rate, was ich 45 Minuten lang im Kreis gehört habe. Ich habe immer wieder zurückgeskippt. Einmal höre ich es noch, aber nur einmal noch so, ne? Und dann wieder, ich will den Anfang nochmal hören, wie die Drums anfangen und wenn Pino dann einsetzt und das ist, und dann machen die ja auch so geile Dynamik-Sachen, dass sie dann irgendwann zwischendurch so komplett runtergehen und nur noch die Gitarre da so ein bisschen rummacht und dann rastet aber auch das Publikum so aus im Hintergrund. Ne? Also da haben wir es dann auch wieder. Alleine, also ohne die Kreischer des Publikums wäre die Stelle auch nur wieder halb so geil. So.
Ja. Exakt. Und ich finde, das ist, also wie gesagt, das ist so mein Paradebeispiel, weil du merkst halt auch seine Stimme, die klingt halt auf Platte wie live. Der singt halt einfach gut und da ist nichts mit Autotune auf 200 drehen und die Stimme klingt einfach, wie die Stimme klingt.
Und der hat ja gar keinen großen Stimmumfang. Das heißt, er muss zwischendurch diese Sachen machen, wo der dann in die Kopfstimme geht. Ne? Mhm. Und dann gibt's halt, ist auch in der Nummer, glaube ich, wo Steve Jordan dann auch noch Backings singt.
Ja,
ne?
Genau.
Gänsehaut, unglaublich. Also da, ich habe 45 Minuten die Nummer gehört und war so beseelt danach. Ja, also
Verlinken wir einfach mal hier.
Und auch die Live-Version. Also ich bin nicht gegangen und habe gesagt, jetzt will ich aber die Studio-Version hören. Die hätte ich nicht eine Dreiviertelstunde im Kreis gehört. Ja.
Verlinken wir einfach hier mal in den Podcast-Shownotes. Also ich glaube, das kannst du live auf YouTube das komplette Konzert sehen. Und das ist so irre gut. Genau, tolle Rhythmusgruppe. Sollten wir mal eine Rhythmusgruppenanalyse zu machen?
Habe ich tatsächlich. Ich war quasi drauf und dran, dir eine Nachricht zu schreiben. konnte dann aber keine Pause machen beim Musik hören, weil es so schön war.
Weißt du, was ich gerade vergessen habe? Ich drücke jetzt mal eben auf M. Und du solltest das gelegentlich auch tun.
Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Du weißt, was ich gerade vergessen habe? Ich drücke jetzt mal auf Record. So, ich so, nein. Wir müssen das alles nochmal machen. Und genau. Aber dann hätten wir die, ich habe ja hier immer alles in so einem Fokus-Mode zum Aufnehmen, aber da sind zwei Notfalltelefonnummern und ich glaube, die haben gerade im Hintergrund einmal gepinkt.
Ach, du warst das.
Ja, ich war's. Ich bin schuld. Wenn wir nochmal drauf eingehen, warum diese Studie und andere Sachen, die Live-Musik, jetzt könnte man ja sagen, Luxusproblem und alles schön und gut, aber ich habe gestern durch Zufall im Fernsehen irgendwo bin ich kurz nach den Nachrichten hängen geblieben und habe, wie heißt die gute Dame nochmal, Yasmin Tabatabai, deutsch-iranische Schauspielerin, die ist noch vor deiner Zeit, aber das müsste so kurz, weil ich bin Abi 98, irgendwie um die Zeit ist sie mit in einem Film, Musikfilm Bandits irgendwie als Schauspielerin und auch musikalisch quasi rausgekommen. Und die war da im Interview, da ging es auch um, ich weiß gar nicht, um irgendeinen Thementag, Rettung der Erde, was weiß ich. Und auf jeden Fall wurde sie am Ende gefragt, so ob sie, was sie sich so für die nächste Zeit im Leben wünschen würde. Und die macht halt auch mal so eigene Musik, irgendwas zwischen Jazz und weiß ich nicht was. Hat auch teilweise für die iranische Frauenbewegung irgendwelche Sachen in ihrer Muttersprache oder in der Muttersprache ihrer Eltern gemacht. Also schon irgendwie jetzt nicht Coverband oder jetzt, ich nutze meinen Promi-Schauspieler. Spielerinnenfaktor, um dann noch irgendwo ein bisschen Kohle abzugreifen, indem ich da ein paar hippe Dance-Tracks und den nächsten Sommerhit nochmal raushaue, sondern also schon irgendwie Musik, wirklich so Musik. Aber jetzt eben nicht auf ich bin irgendein amerikanischer Superstar-Niveau. Und die sagte dann halt so, nachdem ja hier quasi Gesundheit für ihre Familie, ne, dass ihre Kids irgendwie happy sind und so, da sagte sie, sie würde sich total wünschen, dass sich nach Corona die Live-Musik Branche endlich erholt. Und jetzt könnte man sagen, wie Corona war da was, ne? Aber ich sag mal, alle, die jetzt weg sind von dem Funktionsmusik, Coverband, wir bespaßen das Stadtfest Ding oder die eben jetzt nicht mit irgendwelchen sehr bekannten Bands unterwegs sind, ich sag mal, dieser Mittelbau eventuell auch, wo Leute das halt mit ambitionierten eigenen Sachen machen und so, da ist immer noch vieles nicht wiedergekommen, beziehungsweise auch vielleicht, ja, manche Clubs und Veranstaltungsreihen und so sind wahrscheinlich auch final gestorben in der Zeit. Mhm. Und ja, da gibt's immer noch einen Struggle. Und als ich das so gehört habe, so habe ich nochmal gedacht, ah ja, krass, und die ist ja, ich sag mal, die hat ja einen gewissen Wirkungsgrad über ihre Präsenz, ne, ARD, ZDF, was weiß ich, mhm, auch jetzt nicht erst seit gestern dabei. Das heißt, die wird ein Netzwerk haben, etc. Ne, aber wenn das ihr größter Wunsch ist, dass sich die Live-Musikbranche für diesen, ich sag mal, ja, Profibereich, Mittelbau, wie auch immer man das dann aber nennen will, dann endlich erholt. Ne, umso wichtiger sind vielleicht so Studien, den Leuten das nochmal klar zu machen, geht auf Konzerte, da kriegst du was, was du nirgendwo anders kriegst. Ne, nicht, wenn du dir den Musikfilm bei Netflix anguckst und nicht, wenn du das oder das machst.
Ja, ist einfach so, ist einfach so. Ich halte meine Schüler auch quasi immer dazu an und gebe denen quasi auch einmal pro Schuljahr die Hausaufgabe, geh auf ein Konzert. Also wirklich.
Hat ja bei mir schon geklappt. Ich habe die Karte hier hängen.
Warte. Ja, oh, und was wir einfach, weißt du eigentlich, was wir für ein krasses Konzert erleben werden?
Dave Matthews Band, Palladium, ja. Köln.
Ja. Weißt du eigentlich, wie irre das werden wird?
Ja, es wird großartig.
Ja, das wird ganz fantastisch. Also ich habe ja, also ich unterstreiche alles, was du sagst, fand das ganz interessant. Ich wollte so ein bisschen auch mal so durch persönliche Konzert-Highlights gehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine mich noch zu erinnern, dass du gar nicht so ein großer Konzertgänger warst, bist oder einfach gerade in den letzten Jahren nicht so viel Zeit hattest. Bei mir war das tatsächlich ab der ersten Minute auch, also ich bin Musiker, aber ich liebe Musik auch, ich muss das auch sehen, so, ne? Und hatte dann auch ganz viel Glück, das häufig dann auch mal für, ne, hier schenkt mir mal jemand eine Karte, etc., so, solche Sachen, also da wirklich die irrwitzigsten Sachen erlebt. Zum Beispiel mein erstes Chili Peppers Konzert habe ich eine Karte geschenkt gekriegt, habe ich gekauft und dann fand ich die gar nicht so cool. Und beim zweiten Chili Peppers Konzert habe ich eine Karte geschenkt gekriegt und das war bis zum heutigen Tage, glaube ich, in meiner persönlichen Top 3 des Konzerts. Das war in der Westfalenhalle in Dortmund. Das war zur Stadium Arcadium Zeit. 2006, 2007 rum, da war ich gerade so ein Jahr, ungefähr ein Jahr oder zwei, anderthalb, irgendwie so, da war ich so gerade schon in meiner Drum-Nerd-Phase. Werde ich nie vergessen, war voll crazy. Und auch immer so dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch hast, spätestens nach dem 4.4. wirst du es ganz bestimmt haben, so nach dem Motto so, ich habe das oft, dass ich nach dem Konzert nach Hause komme, und wenn ich dann noch die Möglichkeit habe, dann gehe ich direkt ins Studio und spiele. Ich habe das so manchmal so bei so Konzerten, wo ich jetzt, boah, krass. Und dann muss ich noch mal das bisschen rauslassen und quasi musikalisch verarbeiten. Oder halt am nächsten Morgen dann und bin dann total beseelt. Und dann beeinflusst das irgendwie wieder, wie ich mein Schlagzeug-Setup aufbaue, weil mich ein Drummer einfach so abgeholt hat. Ich werde wieder, nach dem 4.4. werde ich wieder so eine richtige Sinnkrise haben. ja, ich habe ja damals so Drummer cool gefunden, auch die so große Sets gespielt haben. Und dann irgendwann nicht mehr, sondern eher so Drummer cool gefunden, auch die kleine Sets spielen und irgendwie so, dann habe ich das so auf Praktikabilität sozusagen etabliert. Aber ich weiß, ich werde wieder nach dem Konzert am 4.4. wieder so eine Sinnkrise haben im Sinne von, so ein größeres Drumkit, oh ja, schon schön und dann könnte man auch und das wird mich auf jeden Fall wieder irgendwo hinschubsen, da bin ich jetzt schon fest von überzeugt. Ja. Und ich finde gerade diese Band, mal abgesehen von der musikalischen Extravaganz, die wir da erleben werden, zweifelsohne, ist so dieser Punkt, dass einen das so anfasst, das ist bei der Band echt auch so krass, weil das ist natürlich schon irgendwie so Mucke für Musiker, ja, aber trotzdem auch, ne, also meine Frau hat's auch total geliebt und war total berührt von der Musik. Also so wirklich so schöne und trotzdem gute, richtig gute, irgendwie Popmusik manchmal auch zwischendurch. Ja. Und das total beeindruckend und Wahnsinn.
Also genau, also Live-Musik, wie du schon sagst, ich habe es jetzt die letzten Jahre mit Kindern und so dann teilweise nicht mehr so viel geschafft wie vorher, ne, und hab dann irgendwann auch, wenn du halt permanent selber viel unterwegs bist und so, dann lernt man irgendwann zu Hause auch so schätzen und muss dann auch aufpassen, dass man da nicht versumpft, so, ne. Aber natürlich habe ich, bevor ich Musik gemacht habe, bin ich schon ganz viel auf Konzerte gegangen oder irgendwelche Festivals oder so, ne? Und dann danach aber auch, und also ganz viele Sachen sind dann eben auch wirklich bleibende Sachen, die dich auch für Monate motivieren oder auch quasi Sachen auslösen können. Ne? Ich habe dann natürlich auch diese Imposture-Phase, also dieses zu Deutsch Hochstapler-Syndrom, ne, als ich dann angefangen habe zu studieren und man sich dann immer mit den Großen vergleicht. Ne? Da war dann manchmal nach Konzerten so, dass ich gedacht habe, okay, ich hänge den Bass jetzt an den Nagel.
Oh ja.
Und mach was anderes. Aber das hört ja auch nie auf. Ich habe gestern Abend durch Zufall bin ich irgendwie auf Netflix auf eine Doku über Louis Capaldi gestoßen, wo sagte mir jetzt gar nicht viel. Ich hab dann irgendwie 2-3 Songs irgendwie, die, wo ich so einen Wiedererkennungswert hatte. Aber der Typ ist da sehr erfrischend offen in dieser Doku. Und dieses erste Album von ihm, was ja so aus dem Nichts irgendwie dann da die alle Billboard-Rekorde und was weiß ich gebrochen hat und Amerika im Sturm erobert hat und so. Und nach diesem ersten Album ist er da auch so in so einer Sinnkrise, Songwriting geht nicht vorwärts, er denkt halt auch, ich habe das alles gar nicht verdient und ich bin auch gar nicht gut genug, irgendwie, wie soll ich nach dem Album jemals wieder Songs schreiben? Und er ist da halt wirklich du merkst, dass es anstrengend ist, er hat dann auch mal so Songwriting-Teams, aber dann geht er zu seinen Eltern irgendwie und die Mutter hört sich das an und sagt nur, ja, ist jetzt nicht einer deiner Stärksten, würde ich sagen, so, ne, und so, ne, und er ist eh schon so ein bisschen down und dann liest er halt einen Brief vor, den Elton John ihm irgendwie, oder eine E-Mail, die Elton John ihm schreibt, weil britische Sänger mit der Loopstation, mein Gott, hallo?
Ed Sheeran.
Er hat mit Ed Sheeran gequatscht und sagt, boah, Ed, so nach dem Album, alles ganz anstrengend gerade, ne, und so. Und der spricht dann irgendwie mit Elton John und der sagt ihm dann quasi pass mal auf, Alter, komm mal klar, du hast ein Album gemacht, was Millionen Menschen lieben, die ganze Welt, und du hast Songs geschrieben, die grandios sind. Du bist eigen. Auch sehr, sehr coole Sache, und sagt dann irgendwas irgendwie, und wenn ihr jetzt nicht mal endlich irgendwie dich zusammenreißt so und aufhörst rumzujammern, komme ich vorbei und gebe dir irgendwie rechts und links eine, so, ne, ungefähr. Also voll sehr gut. Lustig. Und aber diese Phase hatte ich während des Studiums ganz krass, dass ich nach Konzerten immer total down war, weil ich so gedacht habe, oh krass, wie soll ich da jemals hinkommen oder so, ne? Also gerade wenn du dann auf dem Markus Miller Konzert warst oder so,
ging mir auch einmal so. Da war ich noch, das war aber noch vorm Studium. Ich hatte einen Erweckungsmoment, aber das war, hat mich auch so 1-2 Wochen total beschäftigt. Das war mein erstes Toto Konzert und Sam Phillips. Das war das erste Mal, dass ich so einen richtigen Virtuoso Drummer, also so einen Drummers Drummer Dude quasi live gesehen habe. War auch hier in Dortmund in der Westfalenhalle. Und mit Lee Sklar am Bass, genau, und das war, das habe ich gar nicht verstanden, was der da gemacht hat und wie und überhaupt das hat mich echt beschäftigt. Das hat mich dann aber auch sehr geprägt. Ich habe dann wirklich auch 2 Jahre lang meine Spielhaltung verändert und die halt mit links gespielt. Also ich habe dann linksführend weitergespielt, weil ich auch so ein halber verkappter Linkshänder eigentlich bin. Das hat mich also auf jeden Fall dann auch stark geprägt. Und mich auf jeden Fall auch sozusagen in den Hintern getreten, dass meine Hände endlich mal auf Tempo kommen. Aber nicht nur auf Tempo, auch dieses ganze Ortzeug, der dann irgendwie über Hydra hat er so ein Solo gespielt in, was weiß ich, für ein so weirdes Metrum. Und also wenn du Leute wie, also die Besetzung war, klar, obviously Steve Lukather, ja, Leland Sklar und Greg Fillinganes an den Boards. Und wenn du quasi siehst, dass diese 3 voll über krassen Alien-Musiker, die Augen schließen, laut zählen und auf der 1 feste mit dem Fuß auf den Boden stampfen, weil sie sonst irgendwie auch fernab der Heimat irgendwie landen, ja. Während Kollege Phillips seine Artillerie irgendwie losschießt, dann weiß, okay, das ist heavy stuff irgendwie, ne? Ich meine, das sind ja jetzt wirklich alles keine Leichtgewichte musikalisch gesehen, ne? Also ist schon eine ganz solide Band, die wissen schon, wie das funktioniert irgendwie mit der Musik, ne? Und dann aber hat er da halt, die haben halt so ein Vamp gespielt, ist halt so komisches Metrum und wenn der dann hier das ganze Oddmeter-Zeug auspackt und dann quasi Metrum in Metrum in Metrum schachtelt, genau, da müssen die sich halt tatsächlich auch mal ein bisschen konzentrieren dann.
Also Oddmeter, krumme Takte. Ne? Ja. Nicht Vierviertel und wahrscheinlich auch nicht Dreiviertel-Walzer.
Nee. Genau, können wir mal verlinken. Es gibt auch als, glaube ich, ganzes Konzert bei YouTube zu sehen. Ich glaube, das ist live in Paris aufgenommen worden. Dieses Falling in Between Live-Konzert. Genau, die Show, die Tour und diese Show habe ich gesehen dann in Dortmund.
Ich glaube, das haben wir auch schon mal in der Folge, die wir über Toto haben, übers A-Team. Da haben wir das, genau, glaube ich, auch drin.
Ja, ja, genau, da habe ich einen Song, glaube ich, ein Snippet rausgespielt, nämlich den Opener von dem, so nach dem Motto Adult Pop. Das wollte ich damit so ein bisschen entkräftigt haben. Ich erinnere mich, genau. Ja, genau. Ganz tolles Live-Album. Genau. Okay. Aber das mal dazu. Es war auf jeden Fall auch ein krasser, ja, ich sag mal, Moment für mich. Also erste Mal so einen krassen Drummer-Strong. Und dann natürlich jetzt hier letztes Jahr, also das allerkrasseste Konzert jemals, da gibt es eine eigene Folge zu. Ich weiß nicht, war es Folge 6, Folge 7, musikalische Helden, könnt ihr reinhören. Das lehne ich mal außen vor, weil das hat eh alles gesprengt. Aber tatsächlich hat mich dann sozusagen mein erstes reguläres Foo Fighters Konzert und Josh Reese, mit Josh Reese, das hat mich total inspiriert und einen Tag später hatte ich wieder ein Doppelpedal am Drumset, sehr zum Leidwesen des ein oder anderen Mitmusikers, aber ich habe es ist schon auch positiv aufgefallen.
Ja, also meine ersten Gigs sind ja alle noch quasi, bevor ich wirklich Musik gemacht habe. Ne? Ich glaube, so eins der allerersten größeren Konzerte, wo ich gewesen bin, weiß ich nicht, mit 14, 15, keine Ahnung, waren wahrscheinlich die Ärzte irgendwie. und das war also da bin ich auf einigen Konzerten gewesen und das war schon eine Erfahrung irgendwie so, ne? Das war schon cool. Und dann, weiß ich nicht, damals gab es ja immer, oder gibt's das eigentlich noch, WDR Rockpalast, diese Rocknächte.
Die Aufnahmen davon gibt's noch.
Das
Format, wobei ich glaube, das Format gibt's auch noch. Keine Ahnung.
Ich weiß gar nicht. Aber damals weiß ich noch, dass da war ich dann aber schon ein bisschen älter, glaube ich. Da war das in Düsseldorf, glaube ich, in der Philips-Halle hieß die damals noch. Und da waren Smashing Pumpkins. Und ich habe nie, also das war, weiß ich nicht, vielleicht war es nur das erste Mal, aber ich habe auch nie wieder so eine Energie vor der Bühne gespürt. Und also die Leute sind so ausgerastet und das war so krass. Und das war aber auch die Festivalsaison danach. Da sind mehrfach Leute gestorben auf Smashing Pumpkins Konzerten. Was ich dann sehr gut verstehen konnte, weil diese Energie da einfach also es war gar nicht zu beschreiben. Und dann haben die danach nur noch kleinere Sachen gespielt, eine Zeit lang auch. Ne? Mhm. Aber zum Beispiel diese Rocknacht wurde dann irgendwie, weiß ich nicht, so Smashing Pumpkins, Garbage war, glaube ich, noch da. Cypress Hill, wenn dann die ganze Halle auf einmal komisch riecht und einfach so Sachen, ne? Oder auch andere Festivals, also gerade auf Festivals, wo du auch manchmal dann Sachen live siehst, die du dir vielleicht so gar nicht angeguckt hättest, ne? Dass du eigentlich wegen irgendwelchen Rock-Acts da bist und dann kommt Faceless auf die Bühne irgendwie und du denkst irgendwie so, okay, das hat jetzt aber auch irgendwie was.
Also
ne?
Festival ist super, also das ist im Grunde genommen eigentlich das Beste, finde ich, wenn du unter dem Aspekt Konzert erleben. Also natürlich kann das ja nicht so geskriptet sein, wie jetzt, wenn du eine Headline-Show dir so anguckst von einem Act. Ja, ja. Das ist was anderes. Aber wenn es dir darum geht, Musikalität als solche toll zu erleben, dann ist ein Festival eine super Sache, weil du natürlich innerhalb von einem Tag unterschiedliche Acts siehst, immer, und das ist immer dann dadurch, dass es halt nicht so geskriptet sein kann wie eine Show mit Wanderzirkus, ist das einfach noch ein bisschen echter, ne? Also so ein bisschen direkter irgendwie. Und das fand ich auch, also mit Ausnahme jetzt von ein, zwei nicht so schönen Erfahrungen, die wir da hatten letztes Jahr bei Rock am Ring, was so das Thema Sicherheit anging. Aber das war außen vor, quasi auch diese Bandbreite zu haben. Das fand ich schon echt toll. Also auch einfach so viele unterschiedliche Bands dann zu sehen und auch was für mich zu entdecken. Ne? Direkt der zweite Act war für mich eine neue Entdeckung. Das ist super. Und auch so dieses grundsätzliche Gefühl von, ich bin eigentlich da wegen, aber toll finde ich auch und die kenne ich noch nicht. Und so diesen Spirit, den du hast, quasi, wo du wartest auf den Act, für den du eigentlich dich dahingestellt hast und auf diesem Weg entdeckst du aber so viele schöne neue Sachen und und auch so der Spirit ist einfach super.
Dieses, ich wollte gerade sagen, das Gemeinschaftsgefühl, ne? Du fährst dann ja mal, also gerne mal in Gruppen dahin, ne? Und die Sachen, die da so nebenbei passieren, da redest du ja teilweise, reden wir heute noch von manchen Sachen, die dann irgendwie 1997 passiert sind, bei der großen Wurstwasserkatastrophe damals, wo wir nämlich so ein großes, weißt du, so eine große Dose mit so Wiener Würstchen oder so hatten und es war Sommer und
die 31.
Und du konntest die ja natürlich nicht alle auf einmal essen, also stand die irgendwo offen und irgendjemand ist da wohl vorgetreten und die ist umgekippt und alle Schlafsäcke haben sich damit vollgesogen und jetzt stell dir so ein Zelt irgendwie in der prallen Sonne vor. Mit
Wurstwasser.
Und alles ist mit Wurstwasser getränkt so, und du kommst dann abends und willst pennen in dieses Zelt, ne? Also dieser Geruch, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist in die Geschichte eingegangen, als die große Wurstwasserkatastrophe.
Ja, wir hatten sicherlich auch das ein oder andere Erlebnis, was ich jetzt eins davon werde ich auf jeden Fall hier nicht im Podcast breit treten, aber ich sag nur, wir hatten Kontakt mit dem Frontmann der Kassierer. Aber dabei belasse ich es jetzt erstmal.
Sehr schön.
Es ist halt einfach irgendwie das Allergrößte. Also ich habe hier nochmal so eine kleine Liste und die ist super unvollständig. Eins meiner ersten richtig großen Konzerte war zum Beispiel Phil Collins. Da war ich mit einem Coverband-Kollegen. Das war seine First Final Farewell Tour, als der Typ noch total in Shape war. Mhm. Und dann dreht sich so nach einer Stunde oder so, dreht sich mein Kollege zu mir um und sagt, das ist, glaube ich, die beste Coverband der Welt. Ja. Nachdem du quasi eine Stunde lang im Grunde genommen nur Nummer 1 Hits gehört hast und dann kam In the Air Tonight.
Ja.
Und dann ging das nochmal eine Stunde so weiter. Und das ist so, krass, und das ist alles dieser Typ und die Band, auch Leland Sklar am Bass in dem Fall. Das war auch echt krass. Vor allem, weil er nicht so eine große Show macht, sondern einfach so eine riesige Band hat mit Bläserquartett, 6 Sänger, 2 Gitarristen, 2 Keyboarder, 1000 andere Instrumente zwischendurch. Spielt er selbst, dann spielt er selber Dudelsack, solche Sachen. Also wirklich war cool. Sting war auch ganz toll. Das Ding war super. Das Ding habe ich auch mit Josh Fries übrigens gesehen. War auch eine ziemliche. Einmal mit Vini und einmal mit Josh habe ich das Ding gesehen. Beides mal totales Aha-Erlebnis. Biffy Clyro fand ich live auch echt überragend. Und 1000 andere Sachen. Ich meine, Disco Number One haben wir auch schon in einer eigenen Folge irgendwie abgefeiert. Ich meine, da warst du ja jetzt letztens dann auch endlich mal.
Ja, ja. Ich habe ganz tolle Erlebnisse mit Bands oder kleinen Acts, mit deren Namen ich gar nicht mehr weiß, weil auch so kleine Sachen einfach was haben. Ich bin auf irgendwelchen verrückten kleinen Jazz-Dingern gewesen, wo du quasi dann so auch so halb mit auf der Bühne gesessen hast, weil gar kein Platz mehr war oder so, ne? Also irgendwelche kleinen Clubs, sage ich mal, ne? Muss gar nicht immer riesig sein. Oder ich habe in so einem
überhaupt
ganz
nicht
kleinen Ding, irgendwo hinter Köln, habe ich mal Viktor Wooten mit Band gesehen und das war auch unglaublich. Aber auch manchmal selber, ne, ich habe ja viel so Latin Jazz, irgendwie Groove-Jazzige Sachen auch mal gemacht. Und da gibt's in Aachen gibt's einen Laden, der heißt, wie heißt der denn, Domkeller oder so. Und das ist eigentlich ein altes Fachwerkhaus, da ist eine Kneipe drin. So, da ist irgendwo ja hinterm Dom, wie der Name schon sagt. Und das ist, sagen wir mal so, das ist wie ein etwas größeres Wohnzimmer, wo du dann irgendwo in der Ecke stehst und die Leute sitzen dir im Prinzip noch mit auf dem Schoß, so, ne, wenn es eng wird. Ja. Und also auch solche Gigs haben was ganz Spezielles, so, ne, du
auf
musst
jeden
da
Fall
so eine ganz enge, blöde Holztreppe hoch und bist froh, wenn du da aufgebaut hast und so, ne, und das war immer, das ist dann wirklich so eher der, ich sag mal, der künstlerische Bereich, da bist du nicht reich mit solchen Gigs, ne, aber so die Leute, die sich da immer gekümmert haben, waren immer, die diese Reihe gemacht haben, das war immer total rührselig und da bin ich über Jahre irgendwie immer, habe ich da immer mal wieder gespielt mit verschiedenen Sachen und war immer so ein Happening irgendwie, ne, weil das einfach, du fährst da, wie gesagt, dann in erster Linie nicht wegen der Kohle hin, sondern eben wegen dieses gemeinsamen Erlebnisses an diesem Ort mit den Leuten, die da sind, also mit dem Publikum. So,
auf jeden Fall ist auch für mich die bevorzugte Art des Musikmachens. Also eher überschaubare Venue-Größen. Also ich finde, Musik ist im Grunde, also sagen wir mal, die Musik, die ich gerne höre und mache, ist gemacht für Konzertgrößen zwischen 50 und 1500 Personen. Das ist eigentlich die Zone, wo ich sage, da ist es perfekt. Alles dazwischen ist super. Weil da passiert so richtig sozusagen in der Basis. Das ist so, wie ich das wahrnehme. Und als du gerade gesagt hast, kleines Konzert, hatte ich direkt einen Flashback. Ich war letztes Jahr mit meinem Schüler Marvin in Dortmund im kleinen FZW bei Flo Mega. Wahnsinn.
Da hattest du, glaube ich, hier auch von erzählt.
Ja, boah, ey, das war so gut. Wir standen, also so die ersten vier Songs standen wir quasi im Schlagzeug. So, ja. Und dann haben wir uns irgendwann zur Mitte hin orientiert. Boah, war das gut. Ey, das hättest du einfach so mitschneiden müssen. Aber die spielen halt immer so krass. Ne? Also das ist schön. Ganz, ganz, ganz toller Act. Und das ist auch so eins von diesen, genau, also wie viele Leute mögen da gewesen sein? 250, wie viele gehen da rein? Und 250, 300 Leute, mehr war das nicht. Und es war halt super intim und real und aber natürlich unfassbar tolle Musicianship und einfach so tolle Leute auf einem Ort, ne? Und das war halt, boah, da bin ich vier Wochen irgendwie auf Wolke 7 getapst. So schön war das. Genau. Und auch hier, da konnte ich jetzt leider nicht, weil ich ja irgendwie quasi zwei Stunden nach Konzertabschluss schon im Auto saß, um nach Spanien, um nach Holland zu fahren, um nach Spanien zu fliegen. Genau, aber mir wurde natürlich auch wieder Bericht erstattet von der Tour von The Intersphere. Genau, wo Moritz Müller, der jetzt auch bei den Heavytones trommelt, und gerade aktuell Sebastian Puffpaff zeigt, wie Bietze Katze geht, großartig. Die spielen ja auch dann kleinere Venues irgendwie, waren auch im FZW, ne? Genau, also da war ich jetzt da nicht dabei, aber die habe ich halt auch schon zweimal live gesehen, im Piano in Dortmund zum Beispiel. Genau, und dafür ist es so, das der Blase, in der ich mich bewege, dafür ist es eigentlich gemacht. So.
Ja. Ja, und das, genau, bei welcher Größe man das auch immer selber fühlt. Ich habe dann nochmal geguckt, was gibt's denn noch für Studien oder was liest man denn so im WWW, ne? Und also diese emotionale Erfahrung, die Live-Musik hervorrufen kann, ne, intensive Gefühle von Freude bis Traurigkeit bis Euphorie, was weiß ich, ne, dass man da manchmal auf so einer Euphoriewolke schwebt nach einem Konzert oder da was weiß ich, Trauer verarbeiten kann, hast du nicht gesehen. Das ist natürlich so ein Ding, Stressabbau wurde genannt. Also wer das nächste Mal überlegt, ob er am Wochenende mal rausgeht auf ein Gig, ist auf jeden Fall sehr positiv, um Stress abzubauen. Einfach durch diese Auf und Ab an Emotionen und so ist man danach mal wieder so ein bisschen resettet. So Gemeinschaftsgefühl haben wir auch schon, ne, dass das eben Leute zusammenbringt und so eine Zugehörigkeit, Verbundenheit, ne, gerade wenn man irgendwie Fan von einer Band ist und da immer hinterher reist oder dass manchmal auch man vielleicht, es gibt ja auch so Klicken, die immer zusammen Konzerte besuchen, ne? Das ist ja auch eine ganz, ganz tolle Sache, ne? Dann so die kulturelle Erfahrung, ne, so dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, eine verschiedene Musikgenres, verschiedene Künstler kennenzulernen. Das, was wir gerade sagten, dass du einfach mal was Neues entdeckst, weil du eigentlich wegen jemand anderem da bist und dann findest du die Vorband total gut oder so, ne? Ja. Solche Sachen, Stimulation der Sinne steht hier noch, multisensorische Erfahrung, toll. Also haben wir schon gesagt, sehen, hören, fühlen, was weiß ich, was man jetzt ein bisschen mehr hat, ne? Tatsächlich Stärkung der mentalen Gesundheit.
Auf jeden Fall.
Das sehe ich auch so und ich habe mal tatsächlich eine Zeit gehabt, da hat bei mir Lieblings-CDs hören besser gegen Kopfschmerzen geholfen als jede Kopfschmerztablette. Also und das selbst aus der Konserve. Ne? Also wahrscheinlich hätte ich direkt wieder Bäume ausreißen können, wenn ich auf den Knopf drücken könnte und die Jungs schellen und spielen Wohnzimmerkonzert so. Ne? All solche Sachen, ne? Inspiration, Kreativität, eben auch was du gerade sagtest, ne? Für dein eigenes Leben kann man da immer ganz viel Kraft, Inspiration und Kreativität tanken, ne, das eben nicht nur als Musiker, weil du sagst, interessant, jetzt baue ich mein Schlagzeug auch mal so auf, sondern weil man irgendwie ja beseelt von der Energie dann sagt, so, und jetzt gehe ich es endlich an, die guten, die Neujahrsvorsätze Mitte Mai oder so.
Ja, das, genau, das kann man ja, aber man kann immer eine Veränderung herbeiführen, da muss man natürlich nicht auf den Jahreswechsel warten. Genau. Ich war, ne, nach Rock am Ring war ich natürlich total beseelt, da war es so, da war ich körperlich nicht mehr in der Lage, noch ins Studio zu gehen, weil das ja, wir sind ja an der gleichen Nacht noch zurück, das ist ja auch eine gewisse Strecke, dann hatten die ja den wirklich späten Headliner-Slot, es war spät, oder andersrum, ich habe Brötchen mitgebracht, so spät war es halt, und ich war körperlich komplett, du hast mich ja ein paar Stunden später...
Wir haben ja zusammen gespielt, aber du konntest nicht sprechen, das weiß ich noch, ja.
Genau, genau. Und dann aber, genau, das hat mich total wieder... das hat mich einfach total inspiriert natürlich und auch beseelt und genau, und also ich kann jetzt verkünden, ne, das hat ja so ein bisschen so auch, die haben ja so, also das ist nochmal einmal ganz kurzer Drum-Nerd-Talk, und zwar, das habe ich ja auch berichtet hier letztes Jahr dann bestimmt so, dass ich das total toll fand, wie die damit umgegangen sind, dass sie quasi das zweite Gesicht der Band in Anführungsstrichen ersetzt haben, das geht ja nicht, aber das so das, was der Kollege da spielt, so ganz, ganz viel Respekt atmet von der Legacy, und dass er trotzdem aber auch Freiraum kriegt, sein Ding zu machen. Mhm. Und das Geile ist, dass das in dem Fall einfach so gut funktioniert. Also der passt einfach mit dem, wie der spielt, da wie die Faust aufs Auge. Ne? Also, und das ist einfach ein Traum. Und dann dachte ich so, ach krass, dann haben sie so bei so ein paar Songs, so Parts, haben sie einfach ganz anders arrangiert. So, ne? Hat ja auch dann zwei Bassdrums irgendwie am Start und so. Da dachte ich so, diese neue Version zum Beispiel von All My Life, dachte ich, boah, ey, das ist so gut. Dann habe ich gecheckt und habe festgestellt, ja, ich kann das spielen, aber ich will das so spielen können, dass es so ist, ne? Und nur für den Fall, dass Dave Grohl doch nochmal anruft, ne? Also Dave, jetzt geht's, ne? So. Genau. Also, falls du zuhörst, 0176099 und so weiter und so fort, ne? Du findest mich. Nee, aber Spaß beiseite, dachte ich so, okay, ich krieg das hin, aber ich will, dass das so, dass das nicht, also dass es halt richtig gut ist so, ne, und wirklich, dass ich dann auch so ausholen kann, ja? Und irgendwie da keine flachen Bewegungen machen muss und so. Das hat mich schon sehr inspiriert und das fand ich ganz fantastisch. Ja, gut. Ja. Ende der Durchsage.
Genau, ja, das ist eben das, was bei uns Musikern passieren kann, und ja, aber auch, warum jetzt, also sagen wir mal so, diese Appelle, geht mehr auf Konzerte, da könnte man ja als, die man auch permanent liest und teilweise auch mit so einem frustrierten Unterton, was natürlich teilweise verständlich ist und natürlich für die Kollegen leid tut, aber jetzt das Publikum dafür verantwortlich zu machen, ist natürlich ein bisschen einfach so, ne? Aber ich hoffe, wir haben euch heute ein paar Denkanstöße gegeben, warum es jetzt nicht quasi nur der Band, dem Künstler zugutekommt, wenn ihr auf Konzerte geht, sondern warum das was sehr Cooles für dich selbst ist, das zu machen. Und genau, ich
weißt du eigentlich, dass
mir selber in den Hintern treten ein bisschen mehr wieder.
Ich trete, ich helfe mit beim Treten, das kann ja, ich ganz gut. Es ist übrigens eine Band, die ganz nah hier ist. Grüße gehen raus an, darf ich das im Podcast sagen? Wahrscheinlich nicht. F. Schmidt von der Kapelle Petra. Die haben das nämlich als zum Motto gemacht. Leute, geht mehr auf Konzerte, gibt's als Sticker, gibt's als Merch. Tolle Truppe, kommen hier aus Hamm. Genau. F. Schmidt, Grüße gehen raus. Ja, und also geht mehr auf Konzerte und
Hauptsache grooved.